HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Sie sind die Ikonen der Digitalisierung. Sie sollen unser Leben schöner, einfacher und interessanter machen. Sie sind Statussymbole. Die Smartphones. Sie sind die Alleskönner, die wir kaum noch aus der Hand legen. Und genau da liegt das Problem, sagt der Informatiker Alexander Markowitz. Seine These: Wenn wir nicht gut aufpassen, macht uns der Smartphone-Konsum unglücklich und unproduktiv. Wie bitte? Darüber muss ich mit ihm reden. Herr Markowitz, ich möchte unser Gespräch gerne komplett analog beginnen, ganz altmodisch. Und ich habe dazu eine Frage auf Papier geschrieben. Sie bekommen jetzt von mir Post hier.
Ah, gut.
Ich schiebe Ihnen den Zettel rüber. Wollen Sie mal reingucken?
Alexander Markowitz, Bonn, ja, der Brief. Ja. Wann habe ich zum letzten Mal einen handschriftlichen Brief erhalten?
Also außer gerade eben.
Tatsächlich durfte ich den gesamten Sommer in Krankenhäusern verbringen und da sind schon, also Genesungswünsche werden offensichtlich noch eher handschriftlich nochmal überall, da sind schon ein paar angekommen.
Ja. Tatsächlich?
Aber abgesehen von den Genesungswünschen davor könnte ich mich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern.
Wann haben Sie das letzte Mal einen handschriftlichen Brief selber geschrieben?
Ui.
Also auch schon länger her.
In das Cover des Buches schreibe ich dann immer so ein paar Sätze rein und dann verschenke ich das Buch, also... Ich weiß nicht, ob das als Brief zählt, wenn da quasi noch 200 Seiten Papier hinten dran hängen.
Lassen wir jetzt mal gelten. Glauben Sie, es macht einen Unterschied, ob ich mit der Hand schreibe oder ob ich auf so einem Bildschirm rumtippe?
Ich glaube, dass bei dieser ganzen Mediendiskussion die Frage gar nicht so sehr ist zwischen analog und digital. Sondern was wir mit unserer Forschung, glaube ich, auch gezeigt haben, ist, dass das Hauptproblem ist die Fragmentierung. Das sind die ständigen Unterbrechungen. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob ich mit einem Zettel auf ein Papier schreibe oder ob ich in einen Laptop reintippe, sondern die Frage ist beim Laptop, ob ich während diesem Brief, während ich Ihnen den schreibe, ob ich mich voll und ganz für die gesamte Dauer auf diesen Brief konzentrieren kann oder ob mir doch aufgeht, dass das nächste Katzenvideo auch nur ein Klick weit in... Oh, warte mal ganz kurz, da bin ich gleich... Und dann bin ich eigentlich woanders. Das heißt, dass ich Ihnen vielleicht hinterher zwei Seiten getippt habe, aber während dieser Zeit gar nicht wirklich bei Ihnen war, sondern eigentlich zerstreut irgendwo anders.
Also das heißt, es könnte schon sein, dass dieses handschriftlich vor einem Blatt Papier sitzen, etwas in der Hand haben und schreiben, dass das hilft, mich tatsächlich zu fokussieren und mich nicht ständig wieder rausreißt.
Vorsicht, ich würde es eher anders sagen. Das Ding wird dadurch gut, dass es gewisse Dinge nicht kann. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt das Lesen angucken, dann schauen wir, was ist denn, digital lesen oder auf Papier lesen?
Ja.
Ist die falsche Frage. Man wird wahrscheinlich merken, dass zwischen einem E-Book-Reader und einem gedruckten Buch gar kein großer Unterschied besteht. Mein Tolino, der kann nur E-Books, der kann sonst nichts.
Aber wehe, es wird ein Tablet.
Genau, wehe, es ist ein Tablet, weil, oh warte mal, und dieses Katzenvideo und all die anderen Dinge und ist gerade der Chat aufgepoppt. Das heißt, die Frage ist nicht analog und digital, sondern die Frage ist am Stück oder konstant fragmentiert durch dauernde Unterbrechungen.
Können wir aber festhalten, ein handschriftlicher Brief oder etwas handschriftlich aufzeichnen hat gewisse Vorteile, weniger Ablenkung. Aber machen wir uns mal nichts vor. Normalerweise sitzen wir heute immer an Bildschirm, wir chatten, wir tippen. Wie optimistisch sind Sie, dass die Kulturtechnik des handschriftlichen Briefes, des Schreibens erhalten bleibt?
Da bin ich nicht besonders. Aber wie gesagt, nur weil es handschriftlich ist, hat für mich keinen Mehrwert. Sondern die Frage ist, Sie können schreiben, wie Sie wollen, aber wenn Sie eine Stunde schreiben, dann hätte ich gerne, dass Sie eine Stunde am Stück an mich denken.
Also aber so mit einem handschriftlichen, schön geschriebenen Brief können Sie persönlich jetzt nicht so viel anfangen.
Ja, ich freue mich da schon, aber ich meine, was ist denn das Schönschreiben? Das Schönschreiben ist ja eine Form der Wertschätzung und zu zeigen, wirklich, dich habe ich so gerne und das riecht sogar. Und dann habe ich mir mein Chanel Nummer 5 draufgekippt und irgendwas. Aber das kann man natürlich in irgendeiner Art und Weise digital auch machen. Ich habe gerade neulich durchgeguckt, ich habe ein altes Video gefunden, das Freunde für mich gemacht hatten, mal zum Geburtstag vor 10 Jahren, aus Fotos von unseren Wandertouren in Asien. Und da sind mir die Augen schon ein bisschen feucht geworden, als ich gesehen habe, wie viel Liebe die damals dieses Ding zusammengestöpselt haben. Also es gibt sicherlich auch im digitalen Raum Möglichkeiten, Wertschätzung auszudrücken. Und auch in der E-Mail. Wie sauber ist das ausformuliert? Wie viel Mühe gebe ich mir? Dass man das sorgfältig macht, zeigt dann auch wieder eine Wertschätzung.
Kommt der Informatiker in Ihnen durch?
Naja gut, also der Informatiker, der saß schon die Hälfte seines Lebens vorm Rechner und ein ganz kleiner Teil davon war sicherlich auch mit meinem Studium bedingt und der Rest war einfach nur Unsinn.
HR Info, das Interview mit Alexander Markowetz, Informatiker und Autor des Buches Digitaler Burnout. Mit diesem Buch ist ja ein Begriff eingeführt worden, der sich inzwischen etabliert hat, so ein bisschen. Ich habe ihn oft gelesen in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Digitaler Burnout, eine medizinische Definition habe ich nicht gefunden. Wie definieren Sie das?
Digitaler Burnout ist eine Art Sackgasse, in die wir uns reinsteigern. Und diese Sackgasse ist geprägt durch einen Mangel an Glücksempfinden und einen Mangel an Produktivität. Und in dieser Kombination ist es selten und doof. Sprich, in der alten Welt, in der Welt, in der wir beide groß geworden sind, war man entweder richtig fleißig, aber ein bisschen am Kotzen, also produktiv, aber unglücklich. Oder man war faul, aber fand es irgendwie ganz gut. Und diese Kombination aus unproduktiv und unglücklich, das ist natürlich jetzt so richtig dämlich. Also es sind zwei Fragen. Es ist immer die Frage, werde ich krank, also Burnout, ein digitaler Burnout, und bin ich süchtig? Und bei beiden Fragen beschäftigt mich weniger der klinische oder der pathologische Aspekt. Also man wird in beiden Fällen irgendwie merken, es gibt 3% oder 5% der Leute, die werden süchtig, oder 5% der Leute, die haben ein richtiges Problem. Was aber aus der volkswirtschaftlichen und der volksgesundheitlichen Sicht viel interessanter ist, sind die nächsten 30 oder die nächsten 50%. Das sind die Leute, die nie wirklich krank werden. Die Leute, die nie süchtig werden, sondern das sind Menschen, die nicht so glücklich sind, wie sie sein könnten und nicht so produktiv sind, wie sie sein könnten. Und das beides. Und das Ganze auf die schiere Anzahl an Menschen hochgerechnet, hat auf die Gesellschaften einen viel größeren und viel desaströseren Einfluss als die 3 oder 5%, die wir komplett abschreiben müssen.
Aber das müssen wir jetzt mal erklären. Unglücklich und unproduktiv. Ich habe jetzt hier so ein tolles Smartphone mir gekauft. Dafür habe ich möglicherweise 800 Euro ausgegeben. Das macht mich doch total glücklich. Und jedes Mal, wenn es brummt, strömen Glückshormone durch meinen Körper. Unproduktiv vielleicht, aber wieso unglücklich?
Das mit den Glückshormonen ist so eine Sache. Sie haben natürlich ein wunderschönes Statussymbol sich dazugelegt und Sie haben sich wahrscheinlich ungefähr 3 bis 4 Tage darüber gefreut und nächstes Jahr kaufen Sie sich nochmal eins und dann haben Sie wieder 4 Tage, wo Sie sich drüber freuen können. Und die Frage ist, was macht man mit den anderen 360 Tagen im Jahr? Sagen wir, ich freue mich über Nachrichten, ja, oder ich freue mich darüber, dass da irgendwas Tolles drin passiert, ein Stück weit. Hauptgrund, dass wir diese Dinge so hochfrequent benutzen, ist eher so ein dopaminärger Prozess. Und das ist gar nicht durch das Glück gesteuert, sondern dieses Dopamin wirkt eher als ein Versprechen des Glücks, ein Motivationshormon, das sagt, das war es jetzt noch nicht, aber gleich, jetzt mache ich es gleich nochmal und gleich nochmal. Das heißt aber nicht, dass ich dadurch glücklich werde, sondern es ist das Versprechen des Glücks. Das ist derselbe Mechanismus, den wir in Geldspielautomaten finden. Und wenn Sie in Vegas morgens um 4 eine Oma in ihrem rosa Jogginganzug vom Geldspielautomaten nach 12 Stunden vom Geldspielautomaten weggehen sehen, wird die da nicht weggehen und sagen, boah, war das jetzt geil. Ich bin so glücklich, das war so schön. Und es ist ziemlich egal, wie viel Geld die gewonnen oder verloren hat, die ist einfach leer und ausgelutscht. Mit dem Glücksversprechen, dass sie da 12 Stunden lang an dieser Maschine gehalten hat.
Das Handy löst nicht ein, was ich mir davon
verspreche. Genau. Das im Großen und Ganzen macht das kein Glück. Im Gegenteil, also der Beginn der Glücksforschung ist im Grunde genommen ist in den 70er Jahren, das ist Csikszent Mihaly, der mit dem also Flow-Begriff hat, der sich ja quasi populärwissenschaftlich bis zur heutigen Hip-Hop-Musik hat, durchzieht. Ja. Dieser Flow ist eine fokussierte Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit, in der ich bin, in der ich aufgehe, in die ich eintauche. Und das hat der damals untersucht und die haben das untersucht bei Ballerinas, bei Freikletterern, aber auch bei Schachspielern und Chirurgen. Das ist quasi eine fokussierte Aufmerksamkeit auf meine Tätigkeit. Und die berichten sämtlich von einer Glückserfahrung, die daraus kommt. Und dann sehen Sie, dieser Freikletterer, der klettert freiwillig da hoch. Nicht, weil der da hoch muss, da gibt's hinten so eine Bimmelbahn, der hätte ihn auch oben hängen. Und das sein Glücksempfinden. Und diese fokussierte Aufmerksamkeit, die können wir natürlich unterbinden, indem ich sie einfach häufig genug unterbreche und dann ist völlig ausgeschlossen, dass jemals in diesem Flow eintauchen und ankommen. Das ist jetzt das Glücksempfinden, aber diese ähnliche fokussierte Aufmerksamkeit über eine längere Zeitdauer hinweg brauchen sie natürlich auch, um in irgendeiner Art und Weise geistig produktiv zu sein. Und das sind die Informatiker, waren die Ersten, die das rausgefunden haben. Wir haben geistige Arbeit, wir sitzen vorm Rechner, wir sollen programmieren. Jetzt mache ich das Programm, also meine Programmieroberfläche auf und bis ich jetzt wirklich drinnen bin, dann brauche ich 15 Minuten. Und danach läuft's. Das heißt, wenn ich sie alle 14 Minuten 59 Sekunden kurz unterbreche, dann sind sie nie, sie kommen nie in den wirklich produktiven Zustand. Und ich muss sie nicht unterbrechen. Ich muss ihnen nur ihr 800-Euro-Gerät daneben legen und dann machen sie das von alleine hochfrequent genug.
Es ist übrigens aufschlussreich, dass bei keinem von uns bislang das Handy gebrummt hat. Zwei Stück liegen auf dem Tisch.
Mein Handy darf auch nicht brummen, weil ich natürlich...
Das wäre ganz schlecht jetzt.
Und ich werd von allen schräg angeguckt, wenn ich das Handy in die Hand nehme und sagen, ja, du darfst aber, das ist aber gar nicht so gesund, wie die Leute immer sagen. Wobei das natürlich alles sich in meiner eigenen Wirklichkeit unverantwortlichen Handyverhalten irgendwie motiviert. Ich wäre wahrscheinlich der Saulus, der gern der Paulus werden würde und den richtigen Weg auch noch nicht gefunden hat.
Das heißt, Sie haben die Erkenntnis von unproduktiv und Unglück und nutzen es trotzdem exzessiv.
Das ist ein guter Punkt. Es ist die Frage, wieso machen wir das jetzt überhaupt?
Wieso machen Sie das?
Also das kann man wirklich generalisieren. Also wieso mache ich das? Wieso machen andere Leute das? Und das Erste, was man bemerkt, ist, dass die rationale Einsicht da zwar hilfreich ist, aber immer noch nicht raushilft. Also es ist Rauchen. Also ich habe jetzt verstanden, das ist ungesund. Ich habe verstanden, ich werde an Krebs sterben. Ich bin jetzt nicht Raucher. Und das hat noch nie so funktioniert. Die Wahrheit ist, zwischen der Einsicht und das Ganze jetzt, also das sind unterbewusste Automatismen, die da ablaufen, das sind Gewohnheiten, die da ablaufen. Diese Gewohnheiten zu brechen, die umzukodieren, also sich selber neue Sachen anzukonditionieren, das ist ein sehr schwieriger und ein sehr langwieriger Prozess.
Aber es gibt ja sowas, das erlebe ich manchmal, oder das heißt regelmäßig, wenn ich die Kiste abends ausschalte, ist ein Gefühl von... Jetzt habe ich das weg.
Freiheit, genau. Andere Leute müssten sich eine Flasche Bier aufmachen und das Ploppen würde ihnen signalisieren, okay, jetzt bin ich durch für heute. Und bei uns wäre das dann das Handy ausschalten und wissen, jetzt ist der Tag vorbei, jetzt kann ich mich hier hinsetzen, an die Decke starren, noch zwei Stunden und mich das
Leben freuen. Ja, oder mich unterhalten.
Oder irgendwie. Gut.
Also das, was Sie gerade berichten und erzählen, ist ja faktenbasiert. Sie haben ja eine Studie, immer noch am Laufen, wenn ich das richtig sehe, und haben bei Menschen die Handynutzung ausgewertet. Wie haben Sie das gemacht eigentlich?
Wir haben gesagt, ich glaube, ihr habt alle, ihr seid digital ein bisschen übergewichtig und unsere App kann euch sagen, wie lange, wie häufig, also die Waage für die digitale Diät quasi. Und die Daten, die das Handy dabei erhebt, laufen über unseren Server. Da wird das ausgewertet und dann ans Handy zurückgespielt. Und die bleiben aber auch auf dem Server, weil wir wissenschaftlich forschen wollen.
Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse daraus? Also kann man das auch in Zahlen fassen? Also wie oft hebt der Deutsche sein Handy hoch oder wie oft entsperrt er den Bildschirm? Haben Sie diese Daten alle da?
Also die erste Botschaft, die wahrscheinlich zentral ist, ist, das Gerät ist kein Telefon. Also das Smartphone im Englischen würde man sagen, ein Misnomer, eine Benennung, die am Wesen des Dinges vorbeiführt. Und das sind 7 Minuten Telefonieren am Tag im Schnitt. Und diese 7 Minuten, die sind durch Leute geschuldet wie mich, die berufsbedingt den ganzen Tag telefonieren müssen. Also wenn man diese berufsbedingten Extremfälle rausnehmen würde, dann wäre das eher ziemlich nah an Null. Es ist kein Telefon, sondern es ist ein tragbares Internetterminal, ein tragbarer, internetfähiger Computer. Tragbar, immer online, Internet. Dann gucken wir rein, wie viel klicken wir jetzt, also wie viel haptisch-visuell interagieren wir. Und da sind keine Telefonate drin, da ist kein Spotify oder so, also keine Musik hören oder so, sondern rein haptisch-visuell interagieren. Und das sind dann 2,5 Stunden am Tag.
Das haben Sie das denn erfassen können, was die Leute da genauer machen?
Wir sehen schon, welche Apps da drin machen. Wir sehen aber natürlich nie, in welchem Kontext. Es gibt durchaus sinnvolles WhatsApp. Es kann auch sein, dass sie total sinnvoll eine halbe Stunde WhatsApp schreiben. Das sehe ich nicht.
Also ist das eine der großen Anwendungen, WhatsApp, Facebook?
Ja, ja, also das ist die Frage, ist, wie kommen diese 2,5 Stunden zustande? Und es ist gar nicht so aufregend. Also das ist vor allem WhatsApp und dann ist das Facebook, dann sind das Spiele. Auch in der Altersgruppe 50 plus wird auch richtig gezockt. Also dann sieht man die Spiele, dann sieht man Snapchat und Instagram. Dann kommen News und Media und das ist natürlich vor allem auch, also gerade bei Jungs ist viel Sport geschuldet. Fußballvideos, irgendwelche Outtakes vom Wochenende. Und dann gibt es eine Kategorie, die heißt der ganze Rest. Und diese Kategorie macht vielleicht 5% des Verhaltens aus. Und das ist interessant, weil diese ganzen, sagen wir, rational bedingten Use Cases, die wir uns so als Deutsche selbstbestimmt autark und klug gerne unterstellen, also so, so, ja, ich habe mein Opernticket, das kann ich ja auch auf dem Handy kaufen, das ist auch total klug. Und das stimmt, den Use Case gibt's und es ist toll, das auf dem Handy kaufen zu können, aber es erklärt natürlich keine 2,5 Stunden Verhalten am Tag.
Ja, was mir jetzt gerade eingefallen ist, in analogen Zeiten hat man halt mit Kollegen gequatscht, man hat telefoniert, man hat vielleicht in der Zeitschrift geblättert. Die Frage ist, ob man nicht so genauso gut 2,5 Stunden am Tag
sinnfrei. Genau, das ist.
Also sind diese 2,5 Stunden eigentlich gar nicht so dramatisch, was sich erstmal so viel anhört?
Auf den ersten Blick sind die gar nicht so dramatisch. Auf den ersten Blick ist es einfach eine weitere Art und Weise, 2,5 Stunden zu verbringen. Und das verlagert sich aus dem Analogen ins Digitale. Was dann dramatisch ist, und das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir da extrahieren konnten und die wir da zeigen konnten. Das ist die Frage, wie häufig interagiere ich denn mit dem Ding? Das eine ist, man kann nicht den Bildschirm anschalten und zu gucken, wie viel Uhr es ist und ob überhaupt irgendeine Nachricht gekommen ist. Das sind 88 Mal am Tag. Von diesen 88 Mal am Tag, 53 Mal schalte ich jetzt wirklich, also gebe ich meinen Code ein und interagiere jetzt haptisch visuell mit dem Ding. Das heißt, das sind 53 substanzielle Unterbrechungen pro Tag. Und jetzt total naiv nehme ich meine 16 Wachstunden, teile die durch 53 und komme auf 18 Minuten. Das ist naiv. Also ganz klar, weil das ist ja nicht so sauber getaktet. Und im Übrigen, selbst die Zahl ist eigentlich auch noch irreführend, weil es gibt natürlich auch Extremnutzer, die haben genau einen Anschaltvorgang, der ist morgens und dann läuft das durch. Und was da im Grunde genommen stattfindet, die Unterbrechungen finden ja auch innerhalb des Handyverhaltens statt. Also wenn ich jetzt 10 Minuten Handy mache, dann kann ich mich in den 10 Minuten innerhalb des Handys sicher noch 5-mal unterbrechen, in denen ich zwischen verschiedenen Anwendungen oder zwischen verschiedenen Chats hin und her springe. Also ich rede ja jetzt nicht mit einem im WhatsApp, sondern ich rede mit 8 Leuten parallel. Also und jetzt bin ich wieder, ups, woanders und jetzt bin ich wieder bei dem Ersten. Und das ist im Grunde genommen die zentrale Botschaft, glaube ich, was mit digitalen Medien vor allem passiert, in der Art und Weise, wie wir die zurzeit nutzen. Das ist so eine Hochfragmentierung des Alltags in immer kleinere Sinneinheiten, die dann tatsächlich so klein werden, dass das Ganze eher so einer Art Schüttellähmung gleicht. Also eine so hochfrequente Bewegung, dass de facto keinerlei Bewegung mehr irgendwie stattfindet.
HR Info, das Interview mit Alexander Markowitz, Informatiker und Autor des Buches Digitaler Burnout. Glauben Sie, es wird mit zunehmender Smartphone-Verbreitung und Nutzung noch diese Begriffe geben, die Pause heißen und Langeweile?
Also ich habe da so eine sehr, sehr schöne Tüte, hat mir irgendjemand geschenkt, so ein Jutebeutelchen mit einem Hobbes-Zitat. Langeweile ist der Grund aller Philosophie oder die Voraussetzung aller Philosophie oder überhaupt der Anstoß nachzudenken. Also wir wissen dann, Not macht erfinderisch. Also und im Zweifelsfall ist Langeweile eine Vorform der Not. Jetzt muss ich ja irgendwie mich mit mir selber beschäftigen. Also Langeweile haben wir ausgemerzt, das Problem haben wir gelöst, ein für alle Mal. Und was wir merken werden, ist ähnlich wie in der Ernährung, sind das Ballaststoffe. Was machen denn Ballaststoffe? Ja, gar nichts. Ja, dann kann ich die doch auch weglassen. Nein, die sind total wichtig. So, und so ähnlich ist das, also Langeweile, wenn wir zum Beispiel in den Kinder- und Jugendbereich reingucken, Teenager, die Langeweile, die Frustration, das Hadern mit der Welt, das ist persönlichkeitsprägend in den Teenagerjahren. Da findet ganz viel statt. Da findet ganz viel statt in der Zeit, wo nichts stattfindet. Und zwar nur, weil nichts stattfindet, sitze ich da und kann mich, wieso hat mich keiner lieb? Wieso bin ich so verzweifelt? Und da wird die Persönlichkeit, entwickelt sich in diesen Momenten der Langeweile und Frustration. Wenn wir die jetzt komplett abgeschafft haben, dann kommen da hinten im Zweifelsfall relativ unentwickelte Persönlichkeiten bei raus.
Ja, wenn Sie sagen Kinder, da ist ja Langeweile auch immer die Vorbereitung auf eine kreative Phase, auf
habe ich schon gesagt. Das ist genau, also Not macht erfinderisch. Ja. Also einfach, dass ich es irgendwann nicht mehr aushalte, da komme ich jetzt auf Lösungen, die mir ansonsten erstmal nicht eingefallen wären, weil mir vorgesetzte Lösungen schon absolut ausreichen.
HR Info, das Interview mit Alexander Markowitz. Ich halte mal fest, wir haben also rausgearbeitet, dass der Handykonsum nicht unbedingt glücklich macht, auch nicht produktiver macht, weil er meine Konzentration zerhackt. Ich glaube, das kann man fast schon als Tatsache festhalten, aber was machen wir denn jetzt?
Wenn man das zentrale Problem konstatiert, dauernde Unterbrechungen, dann gibt es da im Grunde genommen 2 Punkte, an denen wir ansetzen können. Das sind die 2 schlimmsten Feinde meiner Aufmerksamkeit. Das bin ich und meine Freunde. Also ich selber durch repetitives Checken. Was ist denn da? Also das ist das eine, also mein Verhalten, repetitives Checken. Und das andere ist die Tatsache, dass wir uns natürlich völlig unreflektiert gegenseitig Kleinstnachrichten in einen WhatsApp reinschicken, was auf der anderen Seite piepend rauskommt. Und die Frage hier ist, nehmen wir dort die ausreichende Rücksicht auf unsere psychische Gesundheit, auf die Fokussiertheit des anderen? Wir hatten das früher. Wir hatten das früher in der Form, dass wir gesagt hatten, zwischen 12 und 3 ruft man die Leute nicht an. Und das haben wir nicht gemacht, weil dann die Polizei vorgefahren wäre, so wenn um 1 Uhr das Ziel, sondern das war die Rücksicht auf die Notwendigkeit des anderen, sich irgendwie zu regenerieren. Und
so, wie könnte das jetzt gehen?
Das ist relativ simpel. Also es geht im Grunde genommen eigentlich nur um 2 Dimensionen. Das ist dringend und wichtig. Wenn irgendwas nicht wichtig ist, dann darf ich Ihnen das nicht sagen. Also wenn Sie es wirklich nicht brauchen, dann darf ich Sie damit nicht belatschern. Gut. Wenn es jetzt wichtig ist, dann muss ich die 2. Unterscheidung treffen und ist die Frage, ist es dringend? Und wenn es nicht dringend ist, dann ist es morgen immer noch wichtig. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt das nicht in 2-Zeiler, mit mehreren 2-Zeilern ins WhatsApp reinballern, nur weil ich mir die Anrede spare, sondern dann habe ich eine längere E-Mail draus zu machen oder ein längeres Telefonat. Oder was ich mache, ist, ich sammle in meinem Handy zu meinen regelmäßigen Gesprächspartnern Punkte, die wir in dem nächsten Mal, wenn wir uns sehen, abarbeiten, dass ich dann nichts vergesse. Also ich schreibe das auf, damit ist es aus meinem Kopf weg, aber ich muss das nicht jetzt 1:1 durchreichen zum anderen Ende sofort, sondern wir sammeln das. Freitag sind wir beide zum Mittagessen verabredet und ja, die Punkte stehen hier schon, da fällt nichts runter. Das ist, wenn es wichtig ist, dann kann ich das sammeln und wir können das konsolidiert durchgehen und nehmen dadurch die Fragmentierung, diese Unterbrechungen raus. Aber umgekehrt, wenn es dringend ist, also wenn die Hütte brennt, dann muss ich bei Ihnen anrufen. Das muss bei Ihnen bimmeln. Ich kann jetzt nicht jetzt einfach was Dringendes als E-Mail schreiben, weil damit würde ich Sie ja verdammen, jetzt alle 10 Minuten in die E-Mail reinzugucken, um zu gucken, ob es nicht doch irgendwo brennt. Ja, erst ab dem Punkt, wo diese ungeschriebene Regel im Raum steht, wenn es brennt, muss es bimmeln. Erst ab diesem Moment kann ich sagen, ja, ich checke nur 2-mal am Tag meine E-Mails. Vorher ist das rein hypothetisch. Was wir da jetzt merken, ist, dass diese Kommunikationsetikette, die kann niemand für sich selber. Es geht nicht. Ich habe eine andere Kommunikationsetikette. Also alleine kann man das nicht machen. Das ist eine Kulturfrage. Auch da konditioniert man sich gegenseitig natürlich auch Erwartungshaltungen an. Das heißt, wenn ich auf jede WhatsApp, die man mir schickt, innerhalb von 30 Sekunden antworte, dann konditioniere ich auf der anderen Seite eine Erwartungshaltung an, die WhatsApp auch in 30 Sekunden zu beantworten. Und wenn ich es jetzt mal nicht mache, dann fragt sich die Person an der anderen Seite, ob ich verstorben bin oder sie hasse oder ob irgendwas total Schlimmes passiert.
Und schickt sofort eine weitere WhatsApp und fragt, was denn los?
Und gerät in ganz große Panik, ja. Genau. Das heißt, ich muss eigentlich aus Prinzip, darf ich WhatsApps mal mit mindestens 3 Stunden Verspätung nur beantworten. Und dann wissen die anderen, der Alex, der antwortet immer mit 3 Stunden Verspätung. Und auf so eine Art und Weise kann ich natürlich auch, ich kann nicht die Taktrate runterfahren und kann auf der anderen Seite aber auch Frustration abkonditionieren, weil die wissen, der Alex, 3 Stunden früher antwortet.
Ist bei dem nicht so schlimm.
Genau.
Das heißt, da sind wir auf einer privaten Ebene. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass unsere Gesellschaft auch so eine digitale Umgangsform oder eine digitale Etikette braucht?
Oh, auf jeden Fall. Also das funktioniert nur so. Und aus genau diesen Gründen im Grunde genommen, dass wir eine Wissensgesellschaft sind. Und das wird das auch das Unternehmen sein, das wird die Nation sein, das ist das Individuum, die werden sich durchsetzen, die mit den psychischen Kräften am besten haushalten. Und dazu gehört es, diese Unterbrechungen irgendwie zu vermeiden.
Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Und online unter hrinforadio.de finden Sie den Podcast zum Runterladen und nochmal hören.